Hallo liebe Marketeers, mein Name ist Christian Dietz und wenn ihr das gerade als Video guckt, dann ist das hier Fred. Fred ist unser Gehirn, Fred ist dein Gehirn, Fred ist unser aller Gehirn und in diesem Podcast erfahrt ihr, wie ihr gehirngerechtes Marketing macht, wie ihr bessere Kommunikation macht, die schneller ins Gehirn geht und garantiert bei euren Kundinnen und Kunden ankommt. Viel Spaß dabei.
OMT.
Wir haben also eine große, weite Steppe und auf der gibt es verschiedene Wanderwege. Und da gibt es ausgetretene Wanderwege und da gibt es weniger ausgetretene. Und das sind so unsere bekannten Pfade. Da macht es natürlich für Markenpositionierung total Sinn, nicht exakt auf einem Pfad sich zu positionieren, weil den haben andere schon breit getreten, sondern eben sich ganz nah daneben zu positionieren.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Christian, schön, dass du da bist. Christian, warum brauchen Unternehmen heute trotz Performance-Marketing, ich hasse dieses Wort, Funnels und Lead-Druck wieder mehr Fokus auf Marke, Identität und emotionale Kommunikation?
Ja, Mario, danke für die Einladung. Guten Morgen hier. Ganz einfach, wenn du deinen Funnel ausschaltest, wenn du deine Performance-Marketing-Kampagnen runterfährst, dann hättest du einfach gar nichts, wenn du die Marke nicht aufbaust. Heißt also, Marke ist das, was viel, viel langfristiger hält, was viel, viel nachhaltiger ist, was dafür sorgt, dass die Leute vielleicht auch einfach wieder kaufen, ohne dass du sie nochmal überzeugen musst. Und dann hast du nochmal so einen zusätzlichen Punkt. Wenn es mal zu irgendeinem Problem kommt, wenn mal irgendwann mal was nicht richtig glatt läuft und du hast Vertrauen aufgebaut über eine Marke, dann bist du wer. Dann bist du nämlich nicht nur irgendwie eine Funnel-Ad, die man mal gesehen hat und hat was bestellt, sondern dann weiß man, ach ja, dafür stehen die ja und dann kann auch mal was schief gehen. Es hilft dir also auch in Krisenzeiten einfach besser zu bestehen.
Ich muss jetzt mal dazu sagen, du hast diesen Vortrag bei uns bei der Konferenz, also zu dem Thema hast du einen Vortrag bei unserer Konferenz gehalten. Ich glaube, ich kenne keinen Vortrag besser als deinen, weil wir waren auch in der Speaker Academy noch zusammen und da hast du auch den Vortrag benutzt, um an deinen Skills zu arbeiten. Das heißt, ich habe ihn öfter gehört. Das ist schon sehr gut. Ich bin relativ gut drin. Und ich habe dir mehrfach attestiert, ich finde dieses Thema halt so spannend, weil sich gefühlt viel zu wenig Leute im Rahmen von UX und Co. momentan, vielleicht auch nur in meiner Bubble, mit dem ganzen psychologischen Thema beschäftigen. Du hast in deinem Vortrag häufig von gehirngerecht geredet. Auch ihr als Agentur für gehirngerechte Kommunikation oder irgendwas habe ich in Erinnerung. Was bedeutet das konkret im Marketingalltag und warum funktioniert unser Gehirn bei Entscheidungen nicht rational, sondern intuitiv, schnell und ich glaube, ich kann sagen, energiesparend?
Naja, du hast jetzt ein bisschen die Antwort ja schon fast vorweggenommen. Also gehirngerecht müssen wir deswegen unterwegs sein, weil unser Gehirn halt einfach energiesparend arbeiten möchte. Ich sage im Vortrag immer, unser Gehirn ist absolut total faul. Unser Gehirn versucht so weit wie möglich Denken zu vermeiden und versucht so lange wie möglich einfach so im Automodus zu arbeiten und nicht aktiv irgendwo in der Entscheidungsfindung mit reinzugehen. Und wenn wir das natürlich dann schaffen im Marketing, den Kundinnen und Kunden, den Interessenten, die Informationen so darzureichen, dass das Gehirn es gar nicht einschalten muss, sondern dass es einfach mitplätschern kann, dann machen wir es natürlich unseren Menschen, unseren Kunden einfach total recht und das ist dann gehirngerecht.
Ich fand das spannend. In deinem Vortrag gab es ja dieses Bild mit der Coca-Cola, wo, ich glaube, alles schwarz-weiß war, aber jeder schon eigentlich rot gesehen hat, weil man Cola halt unter rot kennt. Ich kannte das Bild vorher schon, deswegen wusste ich, worauf das abzielt, aber jeder im Raum, weiß ich noch, hatte damals gesagt, okay, ich sehe dieses Rot hier und das ist, glaube ich, das beste Beispiel, um das vielleicht auch mal zu, also können wir halt jetzt im Podcast schlecht visualisieren, aber ich glaube, das kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen oder hast du irgendein anderes Beispiel, was man im Podcast irgendwie mal besser rüberbringen kann?
Warum Marken einfach funktionieren oder was genau, worauf willst du hinaus?
Ich fand es total spannend und ich meine, das sieht man ja auf TikTok und Co. regelmäßig, irgendwie, also zumindest nochmal, das hängt wahrscheinlich mit dem Algorithmus zusammen und meiner, wie ich mit TikTok arbeite, aber wenn ich so ein Bild sehe, wo mein Gehirn verarscht wird, bringen wir es mal auf den Punkt, ja, wie jetzt hier mit dieser Coca-Cola, das Bild war schwarz-weiß, aber es war so engmaschig gezeichnet und irgendwie hat man dieses Rote gesehen, obwohl dieses Rote gar nicht im Bild war. Und wer das vielleicht schon mal gesehen hat, wenn so etwas passiert, wo im Bild etwas anderes zu sehen ist, als eigentlich da steht, das ist halt schwer jetzt im Podcast zu erklären. Das müsste man eigentlich, also auf Anfrage, wer dieses Bild mal sehen möchte, ja, der kann wir haben das gar nicht online irgendwo, aber dann schreibt mich mal an. Ich, mit Erlaubnis von Christian, würde ich euch dann dieses Bild schicken.
Man kann es tatsächlich auch via Google finden. Also ich habe es ja auch nicht erfunden, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, was da man da einfach bei sehen kann, wir sind Menschen, die für alles Mögliche Schubladen haben. Wir haben, im Negativen würde man das Vorurteile nennen, im Positiven würde man einfach sagen, wir haben Dinge einfach abgespeichert. Und diese Schubladen machen wir auf, sobald wir irgendein Thema haben. Und wenn wir eben wissen, das Ganze geht schon in die Richtung X, dann machen wir diese Schublade auf und dann brauchen wir eben nicht mehr zu 100% das, was wir sehen, wirklich interpretieren und analysieren, sondern dann sagen wir, das kennen wir ja schon, das ist so. Das sehen wir zum Beispiel auch ganz, ganz stark in der Werbung, wenn man sich über Framing Gedanken macht. Wenn man sich also überlegt, wo will ich eine Weinflasche positionieren? Wenn ich eine Weinflasche vor einem Supermarktregal zeige, dann wirkt sie billiger. Wenn ich sie vor einer schönen Landschaft im Périgord zeige oder sonst irgendwo, wo Weinberge zu sehen sind, dann wirkt sie sofort deutlich hochwertiger. Also das heißt, sofort habe ich hier eine Schublade und das ist im Grunde genommen der gleiche Effekt, den ich da in dem Vortrag damit gezeigt habe. Wir haben Schubladendenken und diese Schubladendenken funktionieren wunderbar und im Framing, und das ist, glaube ich, auch das, worauf es dann im Marketing ankommt, dass man seine Marke einem solchen Rahmen gibt, dass dieser Rahmen wirklich dafür sorgt, dass ich meine Marke dort positioniere und die Menschen sofort wissen, wo will ich denjenigen jetzt verorten, wo will ich die Marke verorten, wo will ich das Produkt verorten, ist es High Class, ist es Low Class, ist es Entry Class, ist es sehr stark vertrauensbildend, ist es innovativ, das alles kann ich eben darüber sehr, sehr stark steuern und den Menschen dann gehirngerecht in die richtige Richtung lenken.
Deswegen fährt man ein dickes Auto, damit alle Leute denken, dass wir Geld haben.
Das kann man so und so sehen. Ja, die anderen fahren ein besonders kleines Auto, um besonders Understatement zu wirken. Die einen fahren zum Kunden ganz bewusst mit dem Auto A, zum anderen Kunden mit Auto B. Ich glaube, das machen wir die ganze Zeit. Also das haben wir gelernt, als wir noch jung waren und angefangen haben zu daten. Da haben wir uns einfach Gedanken darüber gemacht, wie wirke ich denn am besten? Will ich jetzt heute cool wirken? Will ich eher gesetzt wirken? Wie kann ich denn meinen Gegenüber am besten überzeugen von dem, was ich ihm verkaufen will? Und wenn es so ein zweites Date war, was ich ihr verkaufen wollte.
Ich erinnere mich dumpf dran, dass du auch von Denksystemen geredet hast. Ich kann mich auch noch dumpfer dran erinnern, dass ich das mal bei, ich meine, Kahnemann gelesen habe. Also ich habe diese Bücher alle mal gelesen. Wir haben uns auch in Webinaren vor Jahren schon über diese Themen unterhalten, als es vor allem um das Thema UX und so Sachen ging. Welche Rolle spielen diese Denksysteme? Ich habe so dumpfe Erinnerungen, System 1 und 2 im Marketing. Und weshalb ist das emotionale, impulsive System, ich weiß nicht mehr, ob es 1 oder 2 war, der entscheidende Umsatztreiber?
Also es ist tatsächlich das System 1 und du hast es richtig gesagt, Kahnemann hat das System 1 und 2 und dieses Denkmuster eingeführt, um uns einfach zu verdeutlichen, wir haben zwei mehr oder weniger voneinander getrennte Denksysteme im Gehirn. System 1, was sehr, sehr schnell verarbeitet, was eben dieses Schubladendenken macht, was eben aus der Kindheit, aus vorherigen Erwartungen oder Erfahrungen gespeist wird und die Dinge, die dann dort verarbeitet werden. Die gehen dann erst, wenn ich eine gewisse Relevanz habe, in das System 2 über, wo ich das dann tatsächlich rational verarbeite. Das geht im Grunde genommen zurück auf Zeiten, tja, als wir noch in den Höhlen gewohnt haben und wir tagsüber irgendwie rausgegangen sind und mal in der Steppe geguckt haben, was sich da vorne in der Steppe vor uns bewegt. Ist das vielleicht für mich ein Abendessen oder bin ich das Abendessen? Das musste ich relativ schnell entscheiden und das können wir nicht durch Nachdenken entscheiden, also nicht durch bewusstes Nachdenken, sondern da ist unser Gehirn in diesem System 1 deutlich schneller und das funktioniert mit Emotionen, das funktioniert aber eben auch mit vorher abgespeichertem Wissen. Dieses Wort Emotionen ist jetzt hier auch nicht so nur, dass wir hier nur Liebe und Hochgefühl empfinden, sondern auch Zufriedenheit, Erfolg. Das sind alles solche Dinge, die da drin sehr, sehr schnell verarbeitet werden, bevor sie dann tatsächlich weitergegeben werden. Und dieses System entscheidet auch, ob ich überhaupt die Informationen weitergebe, also ob ich mich rational damit auseinandersetze oder nicht. Du als großer Fußballfan wirst auf ein 18-Eintel-Plakat von Adidas über den neuen Fußball super reagieren, weil der tolle neue Eigenschaften hat, weil der super am Fuß läuft. Ich werde vielleicht die Überschrift noch wahrnehmen und werde sagen, okay, das scheint es da zu geben, aber vermutlich fahre ich an dem Plakat einfach vorbei, weil es mich emotional halt nicht abholt.
Ich habe ihn sogar schon für meinen Sohn gekauft. Ja, es steht ja Weihnachten vor der Tür. Also wenn das hier online geht, ist Weihnachten schon vorbei. Aber da mein Sohn genauso fußballverrückt ist wie ich, war das natürlich eine gelungene Vorlage, jetzt so ein Nationalmannschaftstrikot und einen Ball zu kaufen. So, meiner, deiner, wie auch immer, bester Freund heißt seit neuestem Fred. Ich habe mittlerweile so häufig von Fred gehört, dass ich schon überlegt habe, ob das ein allgemeingültiges Modell ist. Du verneinst es jetzt schon im Bild für die, die nur zuhören. Ich habe es wirklich gedacht. Ich habe es gegoogelt und dann kam, oder ich habe auf KI mit ChatGPT geguckt und dann kam nur, es könnte sein, dass diverse Agenturen dieses Modell für sich irgendwie nutzen. Also da wart wahrscheinlich ihr mit gemeint. Wie auch immer, du hast für die, die jetzt auf YouTube den Podcast gucken, Fred ist auf deiner Brust zu sehen. Fred ist für dich ein zentrales Modell. Wer oder was verbirgt sich dahinter und wie hilft dieses Modell dabei, Markenkommunikation wirksamer zu gestalten?
Ja, also Fred ist unser Gehirn, ist euer Gehirn, ist unser aller Gehirn, einfach als Akronym für Fast, Reward-Driven, Emotional und Deep. Einfach für uns als Erinnerung daran, dass wir wahnsinnig schnell unterwegs sind. Das heißt also für uns im Marketing, unser Gehirn hat nicht lange Zeit. Nehmen wir ein Beispiel auf einer Webseite. Wir müssen unheimlich schnell erfassen, ist das Thema für mich relevant, ist es nicht für mich relevant? Werde ich mir das Produkt leisten können? Ist es gut, das Produkt? Das funktioniert sehr, sehr schnell. Das heißt also für uns im Marketing ganz klar, wir dürfen die Leute absolut nicht überanspruchen. Wir dürfen ihnen nicht zu viele Informationen geben, weil dann ist es nämlich, ist Fred schon wieder weg und macht irgendwas anderes. Reward-driven, das Zweite, also wir sind auf Belohnungen aus. Wir fragen uns immer, what's in for me? Bringt mir das was? Hab ich irgendwas davon? Das kann in einem sehr, sehr direkten Kontext sein, dass ich sage, hier ziehe ich einen Nutzen draus. Das kann aber auch in einem indirekten Kontext sein, dass ich sage, ja, ich kaufe mir ein Produkt und davon habe ich hinterher einen Nutzen, weil es ein Imagefaktor ist. Marken wie Louis Vuitton leben davon, dass ich exorbitante Preise bereit bin zu zahlen, obwohl eigentlich der objektive Nutzen mit einem Jutebeutel genauso erfüllt wäre. Emotional, das ist dann der Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir eben nicht die Rationalen sind, für die wir uns gerne halten. Homo economicus, wie man das früher gerne mal gesagt hat, ist eben nicht das, was da wirklich zählt. Und deep ist die Erinnerung daran, dass wir sehr, sehr stark verankerte Muster im Kopf haben. Das sind diese Imprints, das sind diese Dinge, diese Schubladen, die wir einfach haben. Das heißt also, dass wir nicht ganz, ganz einfach unterwegs sind. Ja, und das ist ein schönes Akronym für Fred. Fred ist außerdem ein cooler Name. Und wer meine Präsentation sieht, weiß, Fred gibt's nicht nur auf dem T-Shirt. Fred gibt's auch in einem wunderschönen Bild auf einem Liegestuhl liegend in der Sonne, weil er einfach am liebsten gar nichts macht. Deswegen hat er zumindest auf dem T-Shirt weiterhin die Sonnenbrille auf.
Fred, das faule Hirn. Ihr sollt euch das patentieren lassen oder irgendwas. Keine Ahnung. Gibt auch.
Ich nehme auf jeden Fall jetzt gerne mal mit, dass ChatGPT noch nicht ganz genau weiß, dass Fred von mir stammt. Die nächsten 5 Blogbeiträge sind schon in der Mache.
Ja, sehr gut. Ich biete unser Portal sehr gerne dafür an. So, welche typischen Fehler beobachtest du bei Unternehmen, die gegen Fred kommunizieren? Also, keine Ahnung, zu kompliziert sind, zu rational, zu überfordernd, keine Ahnung. Was sind so welche typischen Fehler beobachtest du da?
Also insbesondere sieht man halt häufig, dass wir einfach zugeschmissen werden mit rationalen Gründen. Da gibt es eben ein Tool, eine neue Version, ein Produkt, das ist super innovativ und das kann dies, das, sonst irgendwas und dann werden wir damit zugeschmissen. Und eigentlich werden wir, da gibt es auch Studien zu, je mehr rationale Gründe wir bekommen und je mehr Fakten wir bekommen, umso verunsicherter sind wir. Also ich habe ein sehr schönes Beispiel bei uns aus dem Kundenkreis, ein Kunde, der ein super innovatives Verfahren entwickelt hat und wir haben da lange drüber gesprochen, was alles die Vorteile dieses Verfahrens sind und warum das so gut ist und warum das mit Sicherheit auch durchstarten wird. Und wir haben hinterher gesagt, gut, wir müssen aber mal die Hälfte der Vorteile einfach wegschmeißen und nicht auf die Webseite im ersten Schritt bringen, weil das glaubt uns keiner. Das ist einfach zu viel, zu konkret, zu überfrachtend. Also das heißt, Nummer 1, was ich eben sehe, ist, dass wir zu viele Informationen geben. Und ein anderes Thema, Konsistenz schlägt Kreativität. Ganz häufig, lass uns das mal insbesondere Social Media Ads, das ist so ein ganz großer Klassiker. Da sieht man es ganz, ganz häufig. Lass uns mal dies probieren, lass uns mal jenes probieren. Und da wird die Marke ganz häufig eben nicht so konsequent gelebt. Das Corporate Design wird so ein bisschen geschliffen dabei. Da leidet die Wiedererkennung darunter. Da weiß ich nämlich dann nicht, ist es jetzt noch die gleiche Marke, ist es nicht die gleiche Marke. Wir werden es, die Leute, die jetzt keinen Corporate Design Hintergrund haben oder Design Hintergrund, werden es nicht direkt erkennen können, die werden es nicht dingfest machen können an was Konkretem, aber die werden sagen können, irgendwas ist hier merkwürdig. Auch da ein schönes Beispiel aus dem Kundenkreis, Kunden, den wir übernommen haben, der hatte für verschiedene nationale Märkte unterschiedliche Webseiten. Die sahen überall ein bisschen anders aus. Das Logo war gleich, aber die Webseiten ansonsten immer irgendwie unterschiedlich. Das heißt, der Kunde, der sich interessiert hat für das Produkt, hat dann einfach mal gegoogelt, hat möglicherweise nicht nur die Domain gefunden für sein Land, sondern auch für die anderen Länder, hat auf mehrere drauf geguckt. Und was sagt er sich dann? Das ist aber jetzt merkwürdig. Die eine Seite sieht so ein bisschen aus, die andere sieht so ein bisschen anders aus. Das kann eigentlich nicht so ganz passen. Hier sehen wir also, Konsistenz ist da absolut der King und hilft hier wirklich gut zu sein. Und wer im Marketing das umsetzen will, sollte sich einfach einen Spruch merken. Wenn wir selber anfangen, von unseren eigenen Kampagnen genervt zu sein, können wir davon ausgehen, dass der Kunde sie zum ersten Mal wirklich begriffen hat.
Okay. Du sprichst vom Belohnungssystem oder dem Belohnungssystem. Inwiefern wollen Nutzer auf einer, bleiben wir mal bei einer B2B-Seite, B2B-Webseite subtil belohnt werden, und wie könnte so eine Belohnung im professionellen Kontext aussehen?
Also wenn wir über Belohnungen sprechen, muss man erstmal wissen, dass es in der Literatur drei Belohnungssysteme gibt, drei Belohnungsbereiche. Das ist Stimulanz, Dominanz und Balance. Das sind die drei Systeme. Hinter Stimulanz verbirgt sich Innovation, Neugier, Spiel. Ich will also irgendwo was Neues erreichen. Dominanz, ich will erfolgreich sein. Ich will mich durchsetzen. Und Balance ist Stabilität, Sicherheit und Vertrauen. Im B2B-Bereich muss man sich die Frage stellen, was will ich denn mit meinem Produkt erreichen? Und da kommen wir jetzt hin. Ich produziere eine Schraube. Will ich aber nur einfach sagen, das ist eine Schraube, oder will ich sagen, mit dieser Schraube kannst du dich zu 100% darauf verlassen, dass dein Produkt, was du damit zusammenschraubst, auf immer und ewig halten wird? Dann muss ich eben an der Stelle Sicherheit, Vertrauen und Stabilität ansprechen, also Balance. Wenn ich sagen will, das ist die hochinnovativste Schraube, weil du damit das Gewicht deines Produktes um 10% senken kannst, du kannst also dadurch Kostenersparnisse beim Versand beispielsweise machen, dann bin ich eher bei Stimulanz unterwegs. Die Beispiele zeigen, glaube ich, ganz gut, dass man eigentlich sich überlegen muss, warum kauft denn mein Kunde meine Produkte? Was ist der Grund dafür? Der will nicht nur einfach eine Schraube und eine Mutter zusammenfügen, um irgendwas zusammenzuschrauben. Der hat ja einen Grund, warum er dieses Produkt an der Stelle nimmt. Und das muss ich herausfinden. Und erst wenn ich das herausgefunden habe, dann weiß ich, wie ich meinen Kunden mit der richtigen Kommunikation belohnen kann. Belohnen nämlich dann in dem Sinne, Belohnung meint nicht Spaß, sondern Belohnung meint, dass ich sofort auf einer Webseite, in einer Social-Media-Kampagne, in einem Mailing, wo auch immer, nicht nur sage, ich habe die beste Schraube, sondern wenn du meine Schraube hast, 10% weniger Gewicht, löst du dein Problem. Oder eben mit meinem Produkt, bleiben wir wieder bei Louis Vuitton, bist du ein Imagefaktor. Damit kannst du dich nach draußen besser positionieren. Hatte vor einigen Monaten ein Posting zum Thema dem neuen iPhone in Orange. Wenig technische Innovation drin, wenn man mal ehrlich ist. Aber das Ding verkauft sich in Orange trotzdem ziemlich gut. Warum? Weil es ein Imagefaktor ist, weil die Leute damit zeigen können, geil, ich kann mir das neue iPhone an der Stelle leisten. Also das muss ich vorher herausfinden. Und dann weiß ich sowohl im B2B wie auch im B2C-Bereich auch, welche Belohnungen ich ansprechen muss, damit meine Kunden dann eben neben den Fakten sagen, ja, das löst für mich ein Problem, das löst für mich ein Bedürfnis.
Ich habe gestern gerade ein Bild von Louis Vuitton gesehen in New York. Die haben dort einen Wolkenkratzer tatsächlich, der aussieht wie Koffer, die gestapelt sind.
Ist ganz tolles Storytelling, natürlich, weil es das Produkt einfach in Überdimensionalität zeigt, weil es unser Gehirn belohnt, weil unser Gehirn natürlich erstmal Koffer sieht, auf der anderen Seite aber auch weiß, die sind zu groß dafür. Und wenn es dann an der Stelle, und du hast ein bisschen gelächelt gerade in dem Moment, als du es erzählt hast, weil dein Gehirn hat an der Stelle irgendwann dann gemerkt, ach, guck mal, das ist eine geile, innovative Art. Das ist kreativ, aber das ist auch nicht zu kreativ, dass ich erst lange drüber nachdenken müsste, war das jetzt Louis Vuitton oder war das irgendein anderes? Das war vollkommen klar. Und damit hast du eine Dopaminausschüttung, von daher super Kampagne.
Bei mir geht, also total, bei mir geht da, gehen da 10 Filme an, aber vor allem als Unternehmer. Was hat der Scheiß gekostet? Ich meine, das ist ein Hochhaus. Ja, also nicht irgendwie so ein Einfamilienhaus, was schon krass wäre, weil wir kennen alle aus unserer Nachbarschaft Einfamilienhäuser, die an Weihnachten oder Halloween geschmückt werden, wie blöd. Nein, das ist ein komplettes Hochhaus, was irgendwie 3 oder 4 Koffer übereinander gestapelt ist. 100 Meter hoch gefühlt, vielleicht sind es auch nur 50, ich weiß es nicht, also nur, Betonung auf nur. Und das sieht einfach wirklich aus. Also googelt das mal. Wenn ihr da Bock drauf habt, gebt mal ein Louis Vuitton New York. Und geht auf die Bildersuche. Und ihr seht das sofort. Das ist echt ein Hingucker, muss ich wirklich sagen. Ich hatte es tatsächlich auf einem privaten Bild gesehen.
Genau, aber guckt es euch hinterher, sucht das Ganze bei Instagram. Wie häufig ist es fotografiert worden? Wie häufig war es eben shareable? Wie häufig war es weiterleitbar? Von daher würde ich sagen, die Kosten, also mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Ja, ich fürchte auch, dass das Unternehmen das schon nicht ganz
es kann sich gerade leisten.
Und auch gerade sich so leisten kann. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Andere sponsern irgendeine Fußballmannschaft, damit das überall im Fernsehen und so weiter gezeigt wird. In New York, da wo das Ding steht, da laufen so viele Touristen am Tag rum. Und ja, wie viele Leute fotografieren das und hauen das raus? Mega Branding-Aktion. Ich erinnere mich da an den Sprung aus dem Weltall von Red Bull. Das weiß heute noch jeder. Ja, also der Kerl ist jetzt gestorben.
Gott hab ihn selig.
Aber ja, das ist natürlich eine coole Sache. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg, aber weil du die Marke genannt hast, musste ich mal kurz drauf eingehen. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Du hast eben über die 3 Motivsysteme Stimulanz, Dominanz, Balance geredet. Für Kaufentscheidungen zentral, meiner Meinung nach auch zentral sind. Wie erkennen Unternehmen, welche dieser Motive ihre Zielgruppe antreibt?
Indem sie fragen. Also das ist klassische Marktforschung, die man an der Stelle betreiben muss. Man muss sich einfach die Frage stellen, was für eine Funktion erfülle ich? Ich mache das an einem Beispiel fest. Wenn wir Webseiten verkaufen, dann versuchen wir sehr, sehr klar vorher herauszuarbeiten, welche Stelle im Vertriebsprozess, im Funnel hat die Webseite. Ist es ein Lead-Magnet? Kommen die Menschen zum ersten Mal da drauf, weil vorher Google Ads-Kampagnen laufen? Oder aber ist es ein Unternehmen, was vielleicht mit externen Vertrieblern arbeitet, im B2B-Umfeld? Und die Menschen gehen eigentlich nur hinterher auf die Webseite, ich nenne das immer Proof of Existence, gucken nach, ob es den Laden auch wirklich gibt und welche Größe er hat. Und dann muss man eben herausarbeiten, was soll damit dann bewirkt werden? Also soll das Unternehmen besonders günstig wahrgenommen werden im B2B-Umfeld? Soll es als Innovationstreiber wahrgenommen werden? Und so baut man dann dementsprechend den Marketingkanal Webseite ganz, ganz gezielt auf, indem man die Frage beantwortet, welche Needs sollen da erfüllt werden auf der Webseite? Was für eine Erwartungshaltung haben die Menschen, um das hinterher mitzunehmen? Ganz häufig haben wir beispielsweise auch so den Fall, dass auf Webseiten durchaus irgendwo viele Fakten versteckt sein können, weil derjenige, der auf die Webseite geht im B2B-Umfeld, muss sich vielleicht schlau machen zu einem Produkt und muss es dann hinterher in einer anderen Runde im Unternehmen vorstellen. Da muss ich natürlich anders kommunizieren, als wenn ich tatsächlich jemanden ganz trocken auf die Webseite bringen will, der vorher in einer Google Ad zum ersten Mal davon gesehen hat und den will ich ganz, ganz schnell begeistern, weil ich ihm ganz schnell ein Produkt verkaufen will. Also da hilft alles nicht, da muss ich ein bisschen Market Research machen.
Du hast vorhin gesagt, der Mensch, Fred, wie auch immer, denkt in Schubladen. Jetzt habe ich was vermischt. Ich habe einen Mensch Fred genannt. Das geht ja um was anderes. Aber egal. Der Mensch denkt in Schubladen. Was bedeutet das für Positionierung, Wiedererkennbarkeit und multisensorische Markencodes?
Aber das ist eine ziemlich weite Frage. Ich fange mal vorne an. Für Positionierung. Also, wenn wir in Schubladen denken, dann müssen wir uns natürlich Gedanken dazu machen, wo kann ich da irgendwo anknüpfen? Und da verwende ich nicht so gern das Bild der Schublade an der Stelle, wenn es um das Thema geht, sondern eher das Bild der Pfade. Wir haben also eine große, weite Steppe und auf der gibt es verschiedene Wanderwege. Und da gibt es ausgetretene Wanderwege und da gibt es weniger ausgetretene. Und das sind so unsere bekannten Pfade. Da macht es natürlich für Markenpositionierung total Sinn, nicht exakt auf einem Pfad sich zu positionieren, weil den haben andere schon breit getreten, sondern eben sich ganz nah daneben zu positionieren. Wo ich also Anschlüsse finde, da kann ich dann wiederum mit den Schubladen argumentieren und kann sagen, also das Produkt ist nicht komplett neu, sondern wir haben sowas in die Richtung schon mal gehabt, aber wir können irgendwo daran anschließen. Ein Produkt zu positionieren, komplett auf der grünen Wiese, wo keiner vorher eine Assoziation mit hatte, was eine komplett neue Produktkategorie ist. Ja, das gibt es natürlich auch, wenn das Produkt so hoch innovativ ist. Da muss ich aber natürlich einfach einen deutlich längeren Weg auf mich nehmen, bis dann diese Pfade ausgetreten sind, damit die Menschen auch wirklich Vertrauen in diese Produkte dann haben. Ich habe immer Early Adapters, aber bevor dann die breite Masse kommt, müssen dann viele Early Adapters diesen Weg schon gegangen sein. Und die zweite Frage, die war gerade so komplex, dass ich zugegebenermaßen vergessen habe.
Es ging um, warte, jetzt muss ich selbst noch mal gucken. Stimulanz, Dominanz, hier genau. Wir denken in Schubladen, was bedeutet das für Positionierung, Wiedererkennbarkeit und multisensorische Markencodes?
Die multisensorische Markenwiedererkennung. Das ist einfach ein Punkt, wo wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass unser Gehirn total gerne es mag, wenn es eben nicht nur über einen Weg angesprochen wird, wenn es eben über alle Sinne angesprochen wird. Und das müssen eben nicht nur hören, sehen, schmecken wird manchmal ein bisschen schwierig sein, sondern das können eben auch zum Beispiel auf der Webseite Mikroanimationen sein, die aber vielleicht an einen Berühren dran erinnern, weil sie vielleicht eine kleine Animation auslösen, die so aussieht, als würden wir tatsächlich etwas anfassen, als würde da ein haptisches Feedback erfolgen. Also da ist Multisensorik einfach ein ganz, ganz spannendes Thema und glaube ich auch eines der Trendthemen, was uns in den nächsten Jahren noch schwer begleiten wird.
Vorhin haben wir mal kurz drüber gesprochen, dass der Kontext die Wahrnehmung verändern kann. Also wo positioniere ich die Weinflasche und so weiter und so fort. Ich glaube, das geht so in die Richtung. Welche Auswirkungen hat dieser Kontexteffekt auf Design, Claims, vielleicht komplette Kampagnen?
Einen absolut riesengroßen. Also wenn wir uns eine der bekanntesten deutschen Claims angucken, Geiz ist geil, dann weiß ich ab dem Moment, dass dort bei diesem Kaufhaus für Elektrofachartikel ich günstige Preise zumindest erwarten kann. Das ist ein Framing, was damit einfach kommt. Das Schöne ist, es muss danach nicht unbedingt immer einfach nur das Günstigste sein, weil dieses Framing einfach auch darüber hinaus wirkt. Wenn wir uns über Design das angucken, dann muss es natürlich dazu passen. Also wenn jetzt, Geiz ist geil, gehört ja bekanntermaßen zum Mediamarkt, wenn Mediamarkt aber ein Design hätte, was, wir bleiben bei dem Louis Vuitton-Beispiel, extremst hochwertig aussehen würde, was also überhaupt nicht so zugänglich und einfach wäre, sondern wo man eben das Gefühl hätte, oh, das ist aber ganz, ganz exklusiv, dann würde das nicht mehr zueinander passen. Das heißt, ich muss in meinem Design, in meiner Kampagnenausspielung, wenn ich darüber nachdenke, was für Headlines verwende ich, wenn ich über Claims nachdenke, immer es schaffen, ein und dasselbe Level zu erreichen, damit ich da keine Verwirrung stifte und nicht dem Kunden das Gefühl gebe, das verstehe ich jetzt nicht. Auf der einen Seite kommuniziert er auf dem Level mit mir und auf der anderen Seite kommuniziert er mit dem mit mir. Das heißt also, das muss absolut Hand in Hand gehen.
Gefühlt prasseln am Tag 1000 Werbebotschaften auf uns ein. Mit dem Wort 1000 bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe irgendwann mal in der Uni, das ist aber schon so lange her, dass die Zahl vielleicht auch schon wieder korrekt sein könnte. Damals gab es eine Studie, ich glaube, die hat uns Aldi damals gezeigt, irgendjemand. Da wurde was von 265 Kontakten am Tag, die irgendwie mit Werbung zu tun haben. Jetzt leben wir natürlich in einer hektischeren Zeit. Wir haben jetzt hier mit TikTok und Co., wo wir, wenn wir da irgendwie 2 Stunden dranhängen, dann sehen wir 2000 Videos und gefühlt sind dann vielleicht auch 1000 davon unterschwellig mit irgendeinem Markenkontakt verbunden. Deswegen will ich diese Zahl, tausende Werbebotschaften am Tag mal unkommentiert lassen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Welche Faktoren entscheiden deiner Meinung nach, ob eine Marke in diesem gefühlten Dauerrauschen überhaupt Resonanz erzeugt, also sprich durchdringt?
Also über dieses Konsistenz / Kreativität haben wir schon gesprochen. Das ist der Punkt, nämlich wenn ich häufige Wiederholungen habe. Man sagt ja, man muss eine Marke mindestens 7-mal irgendwo schon mal gesehen haben, damit ich überhaupt sie beginne wahrzunehmen, oder ein Produkt gilt ja genau das Gleiche, eine Botschaft. Das ist also dann Nummer 1. Ich brauche also eine Konsistenz, um da irgendwie durchzukommen. Das zweite ist Klarheit. Klarheit ist genauso wichtig. Wenn ich zu kreativ bin, wenn ich zu verkopft irgendeine Idee habe und das versuche, möglichst elegant auszudrücken, da sind wir Kreativen ja immer ganz gern stark drin, dass wir dann sagen, boah, ich habe da eine super tolle Idee, und dann ist die aber dann deutlich zu komplex. Also da muss man wirklich gucken, Klarheit, Einfachheit, Geiz ist geil. Funktioniert übrigens aus 2 Gründen super. Es ist kurz, es ist klar und wir haben eine Alliteration drin. Das ist genau wie Konsistenz / Kreativität. Gibt übrigens Studien dazu, dass solche Sprichwörter, die sich reimen, höhere Glaubwürdigkeit haben. Das nur mal so am Rande für die nächste Kampagne. Einfach mal mitnehmen den Gedanken. Und dann Relevanz / Lautstärke. Ich brauche natürlich eine Relevanz. Ich muss das Thema so inszenieren, sei es über Framing, sei es über das Produkt selber, sei es über auch die Positionierung, dass ich hier eine Relevanz überhaupt erzeugen kann. Wenn ich eine Snicker-Werbung an der Autobahn irgendwo positioniere, riesengroß, dann kommt vielleicht ein bisschen Hunger dazu. Wenn aber die nächsten 50 Kilometer nirgendwo eine Tankstelle kommt, wo ich das Ding auch kaufen kann, ist es unter Umständen bis dahin schon wieder vergessen. Also das heißt, ich brauche die Relevanz am Point of Sale, ich brauche die Relevanz auf der Webseite, in der Kampagne, ich muss die Leute da abholen, wo sie auch wirklich jetzt gerade das ganze Thema oder das Produkt gerade tatsächlich haben wollen. Es bringt nichts, irgendwo nur das größte Plakat hinzumachen oder die lauteste Kampagne zu machen, wenn ich nicht die Menschen im richtigen Mut abhole, dann bringt das gar nichts.
In deinem Vortrag hast du erwähnt, Starbucks verkauft Urlaub. Da werden jetzt vielleicht der eine oder andere denken, okay, das macht keinen Sinn, die verkaufen noch Kaffee. Vielleicht kannst du das kurz auflösen oder erklären, aber warum, die Folgefrage dazu ist, warum ist das Schaffen von Bedeutungsräumen so entscheidend? Und woran erkennt man, ob ein Unternehmen das gut macht?
Also das Starbucks-Beispiel bringe ich deswegen, weil all das, wenn ich da reinkomme, dann sehe ich sofort gedeckte Farben. Ich sehe schöne, weiche Sessel. Ich sehe auch eine Architektur, die mich ein bisschen verlangsamt. Also ich kann da nicht ganz schnell rein und ganz schnell raus. Also da steht immer irgendwas auch irgendwie so ein bisschen im Weg. Und dann werde ich nach einem Namen gefragt. Kennen wir auch aus dem Urlaub. Das ist schön, wenn der Kellner im Hotel am dritten Tag mich mit Namen ansprechen kann. Das fühlt irgendwo sich nach Nähe an. Das fühlt sich nach Geborgenheit an. Ich kann da im Grunde genommen so lange sitzen, wie ich will. Da wird mich auch nie irgendjemand drauf ansprechen. Ich kann mich also erholen, wenn ich in ein klassisches normales Café gehe und mein Kännchen auf der Terrasse ist leer, dann werde ich relativ schnell gefragt, was ich denn als nächstes haben möchte. Das fühlt sich nicht nach Urlaub an, das fühlt sich so ein bisschen nach Verkaufsdruck an. Also von daher macht Starbucks da ganz, ganz viel, um einfach dieses Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Begriffe, die verkaufen Produkte in irgendwelchen Größen, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Das sind also fremdartige Begriffe. Das ist fast wie eine Fremdsprache. Da kann ich nicht direkt was mit anfangen. Und damit kann ich dann Produkte zu einem sehr schönen Premiumpreis verkaufen. Ich kann neue Produkte da wunderbar mit einfügen, immer wieder mal was Saisonales, weil das alles eben Gedanken sind aus der Urlaubswelt, die einen dann sehr, sehr schön entspannen lassen und das Portemonnaie im Idealfall ein Stückchen weiter öffnen lassen. Woran erkenne ich, ob das Ganze gut gemacht ist? Naja, ob es angenommen wird und ob die Kundinnen und Kunden so agieren, wie sie denn dann sollten. Und das ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil Bedeutungen bleiben, Beschreibungen verblassen. Also sobald ich eine Bedeutung irgendwo drin habe, wird die abgespeichert. Da habe ich ein Gefühl, da habe ich ein Bauchgefühl. Da weiß ich, wie ich mich dort gefühlt habe. Wie das Produkt heißt, werde ich relativ schnell wieder vergessen haben. Aber dass es grundsätzlich da nett war, dass ich weich und schön gesessen habe, das sind solche Dinge, die speichern wir dann eben über längere Zeiträume auch ab. Und wenn ich wieder da bin, mache ich die Schublade auf oder wenn ich irgendwas anderes sehe in diese Richtung, dann werde ich sofort wieder mit dieser Schublade das vergleichen und sagen, ah ja, guck mal, hier fühle ich mich zu Hause. Das habe ich schon mal anders positiv erlebt.
Wie kann deiner Meinung nach ein Unternehmen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich sage am schnellsten, aber wir wollen ja alle immer schnell und so weiter, hektisch. Wie kann ein Unternehmen am schnellsten von einer rein funktionalen Marke zu einer echten Identifikationsmarke werden?
Schnell. Indem es sich schnell eine Strategie überlegt, die jenseits nur von Funktionskommunikation ist, die eben Bedeutungskommunikation mit reinnimmt, die eben eine Imagekommunikation damit reinnimmt, die richtigen Framings damit aufbaut.
Was könnte das sein für ein Unternehmen?
Das hängt ja vom einzelnen Unternehmen ab, was ich entsprechend haben möchte. Möchte ich eben mich positionieren als Getränkehersteller mit einem Getränk, was mich super wach macht, dann werde ich ein anderes Framing machen, als wenn ich einen Entspannungstee verkaufen möchte. Das lässt sich also pauschal schwerlich beantworten.
Falle ich dir nochmal ins Wort? Ihr seid eine Online-Marketing-Agentur. Wie würdest du das für oder seid ihr das für euch angegangen?
Wenn man mal ehrlich ist, muss man ja mal sagen, Agenturen gibt es eine ganze Menge. Vergleichbarkeit der Produkte ist auch irgendwie gegeben. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, das, was wir machen, das gibt es nirgendwo anders. Und trotzdem behaupte ich steif und fest, wir sind die beste Digitalagentur der Welt, wenn es nach unseren Müttern geht. Wir bringen also sehr stark das Familiäre mit rein. Wir bringen sehr stark das mit rein, dass man sich bei uns wohlfühlt, weil man einfach sofort dieses Mütterfeeling, damit mache ich Familie auf. Und das ist auch das, wie wir arbeiten. Andere sagen, wir arbeiten kollegial, auf Augenhöhe, partnerschaftlich. Wir versuchen unseren Kunden zu vermitteln, dass wir für sie da sind. Wir lassen keinen im Regen stehen. Und das macht dann den Unterschied aus. Und das ist ein Satz, den haben wir seit vielen Jahren auf unserer Webseite. Und wenn ich auf eines wirklich regelmäßig angesprochen werde, dann ist es wirklich auf diesen einen Satz.
Ich habe irgendwann vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, ich glaube, ich sage immer irgendeine wirre Zahl, also irgendwie 5, 6, 7 Jahre, ich weiß es nicht, habe ich mal aufgrund eines Vorfalls gesagt zu meinem Team, ich würde gerne eine Love Brand werden. So, jetzt definier mal Love Brand. Ich habe einen anderen Podcast aufgenommen, den kann ich mal hier gerne in die Shownotes mit aufnehmen. Da ging es um das Thema Love Brand. Da habe ich ein bisschen was dazu erzählt. Ich meine, Love Brand zu werden, ist ein bisschen mehr als hier im Logo, für die, die jetzt den Podcast auf YouTube schauen, ein Herz reinzubringen und den Hashtag OMT Liebe zu nutzen, sondern man muss es ja wirklich leben von A bis Z. Und was ist, wenn zum Beispiel Leute unzufrieden sind, wie geht man damit um? Wie versucht man Details vor Ort zu machen und so weiter? Ich habe dann immer so gedacht, ach, so eine Love Brand, kann man das wirklich erzeugen oder passiert sowas von alleine? Und ich muss sagen, ich glaube, man kann es erzeugen. Man muss es wirklich wollen, man muss sich auch dafür eine Strategie, also natürlich muss man auch dahinter stehen, weil wenn man dahinter nicht steht, kann man sich so viel Strategie überlegen, wie man will. Wenn man das nicht verkörpert, wenn man das nicht lebt, dann ist es schwierig. Aber wir haben uns wirklich hingesetzt und haben uns ein paar Komponenten überlegt. Was muss denn passieren, dass wir bei jemand anderen sagen würden, hey, das ist für uns eine Love Brand? Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen in die Richtung geht, aber ich glaube, ich meine, wir haben ja auch Wettbewerber im Markt Und wir wollen uns ganz klar von denen abgrenzen an der einen oder anderen Stelle, wobei die alle inhaltlich sicher ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich bin sogar froh, dass es sie gibt, weil sie mir auch den Markt sensibilisieren an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch etwas anderes verkörpern. Das Familiäre, das haben wir auch so ein bisschen. Das wird natürlich bei einer 2.500-Mann-Veranstaltung im März dann ein bisschen schwierig zu transportieren. Und trotzdem wollen wir es versuchen. Mal schauen, ob wir es hinbekommen, zumindest dass ein Teil uns so wahrnimmt. Wäre das etwas, wie man das so angehen könnte? Oder wie würdest du das sehen? Oder denke ich da jetzt komplett falsch?
Also ich glaube, was du schon richtigerweise gesagt hast, eine Strategie überlegen, auch einzelne Maßnahmen überlegen, weil was du ja nur machen kannst, und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, du kannst ja nur mit Maßnahmen versuchen, eine Identität zu erzeugen. Du bietest deiner Zielgruppe gewisse Dinge an. Du bietest eben an, sowas Kleines Optisches wie das Herz, du bietest den Claim an, du bietest an, dass die Leute vor Ort mit Vornamen angesprochen werden, du hast vorhin gesagt, Produktpolitik, vermutlich einen sehr, sehr freundlichen Umgang mit Reklamationen beispielsweise, wenn jemand nicht zufrieden ist, weil Liebe bedeutet auch gegenseitig geben und nehmen und achten. Und dann brauchst du aber noch einen Faktor und den kannst du, und weil du vorhin gesagt hast, wie geht das schnell, den kannst du nicht verkürzen. Das ist Zeit. Die Leute müssen deine Marke über einen Zeitraum erleben, weil du bietest Identitätspunkte an. Wenn die sich dann in den Gehirnen irgendwo verankern, dann wird daraus ein Image. Das ist ein bisschen verkopft, dieses Modell. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, das Image ist immer das, was im Kopf deiner Kundinnen und Kunden entsteht. Und was wir aussenden, das ist alles nur Identität. Und damit muss man eben einfach sehr, sehr stark und sehr lange, steter Tropfen hüllt den Stein, immer wieder kleine Botschaften senden. Und da komme ich jetzt wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du selbst es nicht mehr hören kannst, fängt es langsam an, in den Köpfen der Menschen zu wirken. Also wir beispielsweise haben uns in diesem Jahr einen neuen Claim gegeben. In diesem neuen Claim kommen zwei Worte drin vor, stark und spannend. Zwei weitere Worte erweitern diesen Claim, nämlich sinnvoll und spürbar. Und wir, und da spreche ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, haben das in Postings drin. Wenn wir Dinge kommentieren, haben wir es drin. Wir haben es auf der Webseite an ganz vielen Stellen dran, weil wir eben sagen, Neuromarketing für den Mittelstand, das ist stark und spannend. Dann muss es irgendwann aber auch sinnvoll werden. Und wenn das alles zusammenkommt, ist es spürbar. Bis die Menschen das aber wirklich bemerken, dass das unsere Botschaft ist, die wir irgendwo mitvermitteln wollen, dafür Zeit vergehen. Das heißt, da muss man einfach auch eines mitbringen, das ist leider in dem Zusammenhang ein langer Atem. Das war so ein bisschen, als das Thema Neuromarketing aufkam, war so der Gedanke, oh mein Gott, wozu wird das führen? Werden wir jetzt irgendwann den Knopf im Gehirn finden, den ich nur umlegen muss und alle werden zu willenlosen Käufern? Das haben sich vielleicht die ein oder anderen gewünscht. Es ist aber zum Glück so nicht eingetreten. Wir schaffen relevantere, wir schaffen unterhaltendere Kommunikation, wir schaffen schönere Kommunikation. Ja, wir vereinfachen vielleicht auch den ein oder anderen Entscheidungsweg damit, aber wir manipulieren damit nicht.
Wenn du auf aktuelle Entwicklungen schaust, das Thema Neuromarketing, Psychologie und so weiter ist ja ein Thema, irgendwie war vieles auch früher schon so wie heute. Also sowas verändert sich ja nicht von heute auf morgen. Nichtsdestotrotz wird es auch hier irgendwelche Trends oder neuen Erkenntnisse geben. Gibt es da was deiner Meinung nach? Irgendwelche Trends im Neuromarketing, die du jetzt auch selbst auf dem Radar hast oder Unternehmen empfehlen würdest, aufs Radar zu nehmen?
Also es ist, glaube ich, nicht nur reine Neuromarketing-Trends, sondern es sind Dinge, die auch im Marketing allgemein sind, die man einfach daraufhin allerdings abklopfen muss. Über Multisensorik haben wir schon gesprochen. Das ist etwas, wo wir deutlich Zuwachs sehen an der Stelle, weil man eben sagt, wie können wir hier eben auf verschiedene Art und Weisen eine Marke erlebbar machen. Dann natürlich beeinflusst KI. KI, wenn ich reine KI-Texte nur nehme, habe ich gelebtes Mittelmaß. Ich habe gelebtes blub, 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 bla, bla, bla. Wenn ich das aber schaffe aufzuladen mit Gedanken des Neuromarketings, mit Gedanken des Storytellings, dann schaffe ich es, mich davon abzuheben. Also von daher, Neuromarketing an sich ist da einfach schon ein ganz großer Veränderungsfaktor. Und gerade wenn wir über dieses Mittelmaß reden, was wir durch KI ganz häufig bekommen, in Texten, in Ideen, in Kampagnen, Mut. Mut, auch mal einen Aha-Moment zu erzeugen. Mut, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal unbequem zu sein. Mut, eine Hintergrundfarbe hier zu haben, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so total konservativ rüberkommt, sondern die so ein bisschen schreit. Das sind also alles Themen, die, glaube ich, die zukünftig wieder wichtiger werden. Und wenn man das alles zusammenpackt, und da würde das Herz aufgeben, wenn ich das jetzt so sage, aber das meine ich wirklich so, Live-Events werden dadurch auch ganz stark an Bedeutung wieder zunehmen, weil ich hier noch das Echte spüren kann. Und hier kann ich eben Neuromarketing einfach auf eine Live-Ebene bringen. Da ist Multisensorik leichter, da ist Vertrauen leichter, da habe ich nicht das Problem, habe ich hier gerade eine KI vor mir, mit der ich rede, ist das nur ein allgemeiner Blabla-Text? Nee, ich habe Menschen, mit denen ich interagieren kann. Und egal ob im B2B oder im B2C-Umfeld, Menschen kaufen am Ende vom Tag von Menschen. Und deswegen sind das so die Themen, die mich da an der Stelle umtreiben.
Also nicht nur, weil ich selbst Events mache, ich glaube schon immer daran, dass Events wirklich gut funktionieren und dass uns das echt gefehlt hat in der schlimmen Phase während Corona. Auch wenn wir dann immer alle über virtuelle Thematiken gehen. Also ich kann frei raus sagen, wir werden nächstes Jahr neben Webinaren, die haben wir natürlich immer, werden wir keine virtuellen Events nächstes Jahr anbieten. Also unsere Tourkonferenz, unsere KI-Konferenz wird es nächstes Jahr nicht geben. Warum? Wir konzentrieren uns natürlich auf das große Event im März und haben ja noch eins im September in Mainz. Weil wir aber auch wirklich dran glauben, dass die Leute schreien mehr wieder nach Offline-Events. Für den einen oder anderen ist das bestimmt schade, weil er zu weit weg wohnt oder vielleicht auch vom Arbeitgeber nicht freikriegt und an so einem Online-Event vielleicht ganz gut teilnehmen könnte. Aber dafür haben wir noch unsere Webinare. Ich glaube aber fest dran. Ja, Multisensorik, da habe ich vorhin, als wir da schon mal drüber geredet haben, drüber nachgedacht. Wie kriege ich denn meine Marke schmeckbar? Und soll ich dir was sagen? Wir haben am Wochenende, unserem Expertenrat, die da zusammengekommen sind, ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar haben wir hier schon seit 5-6 Jahren so Kaffeebecher, To-Go-Becher. Mhm. Ja, und die sind sehr, sehr hochwertig. Also ich sehe die immer wieder auch auf Social Media, selbst von Leuten, die bei uns vor 5-6 Jahren bekommen haben. Also ich habe mich selten über ein Werbegeschenk im Nachhinein so gefreut, das produziert zu haben, weil es einfach nicht nur billig ist. Und dazu haben wir dann den OMT, also mit Doppel-E am Ende, rausgegeben. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren als Weihnachtsgeschenk. Und eben gerade ging auf LinkedIn von der Claudia Greieck, nicht auf LinkedIn, in unserer WhatsApp-Gruppe leider nur, ging die Nachricht mit Foto raus, ey, der Tee schmeckt ja richtig gut. So, ist jetzt deswegen der OMT schmeckbar, weiß ich nicht. Aber irgendwas vor Ort, da werden wir uns irgendwas überlegen, aber fühlbar. Ja, also diese Emotionen vor Ort, die Leute wiederzusehen, viele Leute wiederzusehen, dann natürlich auch eine gewisse Show an Bühne 1, ohne jetzt zu sehr zu übertreiben, weil wir haben ja den Slogan, mehr Inhalt und weniger Show. Aber nicht dazu gesagt, ganz ohne wird es auch nicht gehen. Man muss den Leuten ja schon auch ein Erlebnis bieten. Ich bin da sehr, sehr gespannt und deswegen, ich glaube, Events, auch für eine Agentur, ich bin ja selbst mal Agenturbesitzer oder Betreiber, so Live-Events bei uns in der Agentur, Seminare und so weiter, ich habe es andauernd gemacht, weil ich mit den Leuten einfach in Kontakt kommen wollte. Ich halte es für total wichtig, deswegen fand ich den Punkt, den du gerade genannt hast, unterschreibe ich 100%. Eine letzte Frage, ich habe noch zwei Fragen, aber eine letzte, die inhaltlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn du dich auf einen Tipp beschränken müsstest zum Thema Neuromarketing, was wäre der Tipp, den du einem mittelständischen Unternehmen jetzt geben würdest?
Viele mittelständische Unternehmen, Kunden, die zu uns kommen, versuchen immer noch sehr, sehr stark zu überzeugen. Und da muss man einfach sagen, wir haben Märkte, in denen fast jedes Produkt irgendwie austauschbar ist. Das heißt also, das reine Überzeugen kannst du von A nach B aufs andere Produkt übertragen. Tausche den Markennamen aus, so hart es klingt, dann hast du mehr oder weniger eine gleiche Beschreibung für ein anderes Produkt, für einen anderen Hersteller. Das funktioniert also mit Überzeugen nicht so gut. Mein one and only Tipp wäre, mach es deinen Kunden leicht, sich für dich zu entscheiden. Gib ihnen Sicherheit, gib ihnen das, was sie als Belohnung gerade brauchen. Und die einen brauchen eben, boah, ich setze das innovativste Produkt der Welt ein. Die anderen sagen, ich setze ein Produkt ein, was sehr viel Marke hat, was sehr viel Strahlkraft gibt. Und ich habe ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang von einem größeren Handwerksunternehmen, als die ihre Marke gewechselt haben und haben auf Hilti umgestellt, gingen die Bewerbungen hoch. Weil das hat es nämlich dann plötzlich den Handwerkern, die sich beworben haben, leichter gemacht, sich für sie zu entscheiden, weil da Hilti Liebe da steckt total was hinter. Das war aber nicht nur eine rationale Entscheidung, das war ganz, ganz stark eine emotionale Entscheidung.
Hm. Ja, spannend. Jetzt meine wirklich letzte Frage, die schon so ein bisschen Hinblick zu dem gibt, was wir da vorhaben demnächst. Du wirst wieder Teil davon sein. Kannst du uns schon verraten, vielleicht nicht welche konkreten Learnings, aber so, was man erwarten kann von deinem Vortrag, den du beim Summit halten wirst? Magst du mal einen Spoiler geben?
Ja, also wir werden auf jeden Fall versuchen, dieses Thema Neuromarketing nicht nur auf einem abstrakten Level zu halten. Wir werden sicherlich ganz kurz auch mal für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wieder so eine kleine Einführung darin machen, aber dann wirklich in der Masterclass ganz konkret darauf hinweisen und ganz konkrete Tipps geben. Nicht umsonst wird die Masterclass heißen 5x5 Neuromarketing-Hacks, also 25 ganz konkrete Dinge, die man da anwenden kann. Natürlich werden wir über die Stärke von Bildern reden. Natürlich werden wir das Thema Konsistenz aufgreifen, aber ein Thema, was mir auch noch ganz wichtig ist und wo es schöne Beispiele dazu gibt. Wir werden mal darüber reden im Texten, weil ich glaube nämlich, Text ist mehr als nur Grauwert. Weshalb solche Worte wie weil, deswegen, daher? Also warum Begründungen mehr sind als nur Fakten? Warum Begründungen nämlich auch einen Neuromarketing-Charakter haben? Also von daher, da dürfen die sich bewerben und die dann hinterher in die Masterclass kommen, drauf gespannt sein.
Ich freue mich ziemlich auf deinen Vortrag. Ich fand den in meinem OMT wirklich sehr, sehr gut. Den habe ich mir auch, ich habe mir noch nicht alle angeschaut. So nach und nach, ich hatte es eigentlich bis Ende des Jahres vor, alle zu gucken. Deiner war schon dabei und ich hatte ihn ja auch bei der Speaker Academy so ein bisschen in Abschnitten immer gesehen. Ich finde das Thema mega spannend. Und ja, wir haben am Wochenende tatsächlich auch ein bisschen über den Vortrag diskutiert, weil diese psychologische Komponente wurde so 2-3 Mal eingereicht über den Call for Paper und wir haben auch gedacht, da müssen wir vielleicht 2-3 Vorträge zulassen. Es gab tatsächlich mehrere Experten im Expertenrat, die sich auch mit diesen Vortrag betreuen wollen. Kannst dich darauf freuen. Du wirst eine sehr tolle Austauschpartnerin kriegen dazu. Vielleicht jetzt als Hinblick für alle, die jetzt hier zuhören. Also ihr habt es rausgehört, wir haben letztes Wochenende bei Aufnahme, Mitte Dezember, zusammengesessen, haben uns wirklich über die ganze Agenda in den Kopf zerbrochen. Wir haben 19 Experten mit mir, 20 Expertenratmitglieder, die sich um diese ganzen Vorträge auch inhaltlich mitkümmern werden. Also wir werden den Speakern, und es sind ganz viele tolle Speaker dabei, quasi noch als Sparring zur Verfügung stehen, damit die Vorträge noch besser werden, vielleicht durch externen Input. Also wir werden da wirklich auf extreme Qualität achten, wobei ich jetzt bei Christian da relativ wenig Sorgen habe, dass da Qualität kommt, aber es gibt ja auch Leute, die wir nicht kennen. Ich weiß es mittlerweile vom letzten Mal. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich weiß, dass da viele dabei sind, die man von den Namen her kennt, von anderen Konferenzen. Die Themen sind mega spannend, egal ob E-Commerce oder Online-Marketing. Das sind 140 Vorträge, die wir da in 2 Tagen sehen werden. Und ich wüsste keinen einzigen, den ich jetzt, also ich musste noch einen streichen. Und ich habe mit Christos hier zusammen 18 Minuten zusammengesessen, bis wir nach KI-Befragung und allem drunter noch den letzten Streichkandidaten rausgenommen haben, weil es uns unglaublich schwerfällt. Und ich hätte locker noch 30 weitere Vorträge problemlos aufnehmen können. Und es tut mir mal leid, richtig guten Vorträgen noch absagen zu müssen, aber auch 140 Plätze sind halt irgendwann am Ende. Und ihr könnt euch auf jeden Fall da draußen auf eine phänomenale Agenda freuen. Egal, ob ihr Online-Marketing oder E-Commerce für euch als Thema gewählt habt. Vielleicht ist es ja auch überschneidend. Ich kann euch sagen, es gibt auch viele Themen, die beides berühren. Wir sind relativ breit aufgestellt. Natürlich gibt es auch Themen, die es nicht geben wird. Ja, also haben wir im Nachgang auch gedacht, auch sowas zum Thema Podcast-Marketing wäre geil gewesen. App-Marketing ist, glaube ich, auch nicht mit drin. Das kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Aber wir haben so viel. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast online geht. Zwischen dem 5. und 10.01. wird diese Agenda online gehen. Die ersten 50 Vorträge, die wir schon bestimmt haben, sind auch schon online seit Mitte Dezember. Könnt ihr in so einer Slideshow sehen, aber die richtige Agenda, welche Uhrzeit, was stattfindet und so weiter, wird zwischen dem 5. und 10.01. online gestellt. Vielleicht, wenn diese Folge danach erst online geht, dann könnt ihr sie finden. Lasst euch überzeugen, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das, was wir da vorhaben, ist groß. Das wird inhaltlich sehr, sehr stark. Und ja, wir stehen dafür, wir wollen keine Sales-Pitches vor Ort. Also dementsprechend kommt dazu, wenn ihr euch wirklich fortbilden wollt. Trefft Christian, ich werde auch da sein. Und dann sehen wir uns vielleicht da. Unter omt.de/summit kriegt ihr das Ticket. Es ist omt.de/summit kriegt ihr das Ticket. Oder in den Shownotes. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.